Willkommen bei Lore and the Story Behind mit Alexander Hartung und Marc Reisner. In diesem Podcast betrachten wir Werke aus Literatur, Film oder Spiel, die so bedeutend sind, dass sie ihren eigenen Kosmos erschaffen haben.
Und willkommen zur nächsten Folge von Lore and the Story Behind mit Marc Reisner. Hallo Marc.
Hallo Alex und neben Alexander Hartung.
Hallo alle zusammen. Heute unser Thema ist The Witcher.
Ja.
Wir gehen auf die Bücher ein, auf die Serie ein, auf die Computerspiele ein, auf die Rollenspiele ein, auf die Brettspiele ein. Es gibt eine Menge zu erzählen.
Ja, vor allen Dingen ist es zum ersten Mal ein Projekt, wo ich sagen würde, da steht das Computerspiel total im Fokus. Mhm. Also auch wenn es die Bücher schon vorher gab, ist das Computerspiel sozusagen, oder die Computerspiele, vor allen Dingen der dritte Teil Witcher 3 The Wild Hunt, der Gamechanger gewesen. Und ohne den hätte es keine Netflix-Serie gegeben. Ohne die Netflix-Serie hätte es diese großen Brettspiele, über die wir heute reden werden, die mit vielen, vielen Millionen Euro auf Kickstarter bzw. GameFound realisiert wurden, nicht gegeben. Drum erzähl du vielleicht erstmal, was sind das für Bücher, was ist daran so besonders? Und dann können wir ja mal gucken, wie wir die Brücken schlagen.
Alles klar, fangen wir mit Andrzej Sapkowski an. Den habe ich tatsächlich persönlich auch getroffen auf einer Messe und der kann relativ gut Deutsch. Der ist 1948 in Lodz geboren, ist eigentlich Wirtschaftswissenschaftler, hat dann bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb mitgemacht, wo er den dritten Platz belegt hat. Und das hat ihn irgendwie bestärkt, mit auch den positiven Reaktionen der Leser, mehr zu schreiben. Dann kamen diese berühmten Kurzgeschichtenbände 1990, 1992. Das ist der letzte Wunsch und das Schwert der Vorhersehung, die sozusagen die Grundlage dieses kompletten Witcher-Universums.
Aber hat er nicht schon in 80er Jahren Kurzgeschichten über Witcher geschrieben, die dann vielleicht vereinzelt veröffentlicht worden sind?
Ja und nein, er hat natürlich in 80er angefangen zu schreiben, aber veröffentlicht sind sie 1990, 1992. Also natürlich hat er schon vorher geschrieben. Übersetzt wurden sie erst 98. Alle zwei. Und die spielen dann vor dieser Pentalogie, die er dann geschrieben hat. Wie gesagt, der letzte Wunsch, da trifft Geralt auf Riddersporn und Yennefer. Und beim Schwert der Vorhersehung geht es einerseits um die Vertiefung der Figuren und da tritt auch Ciri auf, die ja im Grunde seine Tochter ist, über das Gesetz der Überraschung. Keine Ahnung, ob ich da was dazu erzählen soll.
Ja, ich glaube, das kapiert kein Mensch. Es kapiert kein Mensch, der nicht so tief im Universum drinsteckt.
Ja, also ganz kurz, Ciri ist ja die Tochter von Danny, der Igel sozusagen, und von Pavetta. Das heißt, es ist nicht seine Tochter, aber er oft wegen dem Gesetz der Überraschung, weil er das Leben von Danny gerettet hat, ist er sozusagen der Vater, wenn man so will, von Ciri. Und Yennefer klingt sich da auch mit ein. Das ist so die Geschichte. Also Ciri ist nicht seine leibliche Tochter. Mhm. Ja, es war lange nichts, 1990, 1992, beziehungsweise die Übersetzung 98. Und dann fällt auf, dass mit dem ersten Teil des Computerspiels die Übersetzung 2008 von der Pentalogie gekommen ist. Also das ist das Erbe der Elfen, die Zeit der Verachtung, Feuertaufe, Schwalbenturm, Dame von See. Und die wurden relativ schnell nach der Veröffentlichung des ersten Computerspiels veröffentlicht. Ich denke, das hat damit zu tun. Das war schon damals ein relativer Erfolg, also nicht so wie The Wild Hunt. Aber da ging das im Grunde los. Also die Schwerte der Vorhersehung und der letzte Wunsch, die Kurzgeschichtensammlung, war doch eher was für Insider. Also es war ein sehr beliebtes Buch, sehr gut besprochenes Buch. Ist auch beide sehr gut, finde ich. Aber immer noch für die Fantasy-Jungs außerhalb hat es keiner registriert.
Dame vom See kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat doch auch was mit Arthur-Sage zu tun, oder?
Jo, das ist ein bisschen kompliziert. Also Dame vom See beginnt so, dass Galahad auf der Suche nach dem Heiligen Gral ist und dort einer blonden Frau begegnet, die gerade nackt aus dem See steigt.
Aber jetzt in der Arthur-Sage?
Nee, im Buch Dame vom See. Und er glaubt, es ist die Herrin vom See aus der Arthur-Saga und dann sieht er aber auch, die hat keine Elfenohren und die Ciri sagt halt auch, nee, ich bin nicht die Frau. Und dann erzählt Ciri eben eine Geschichte über das Schicksal von Geralt und Yennefer. Und ganz zum Schluss, also es ist nicht das Ende, sage ich mal, aber ganz zum Schluss geht sie eben nach Camelot mit Galahad.
Ja, das ist in der Tat ziemlich spannend. Wir werden vielleicht später auch noch ein bisschen mehr darüber reden, weil Es ist ja eigentlich ein sehr besonderer Abschluss, wie die Bücher enden, nämlich so das Ende eines Mythos, nämlich das Mythos nicht nur von Geralt, sondern überhaupt der Hexer und der Übergang in einen neuen Mythos, sprich die Artus-Sage. Also sowas literarisch zu machen, ich weiß nicht, ob man sagen soll, es ist ein Geniestreich, aber es ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Du endest ein Buch und führst eigentlich jetzt plötzlich in so einen ganz anderen Mythos über.
Es ist sehr gut gemacht, das Ende ist sehr heiß diskutiert, vor allem das Ende von Yennefer und Geralt, das ich natürlich nicht verrate hier. Aber es war schon von Anfang an, schon in den Kurzgeschichtenbüchern, sind sehr viele Verweise auf Märchen, manchmal auch parodistisch auf Schneewittchen, sehr viele Verweise auf die slawische Mythologie, sehr viel auf Fantasy, also Elfen, Zwergen, ja, all diese Sachen. Also da war schon klar, dass Sapkowski da tief drin ist. Daher, ja, es ist ein genialer Streich. Es ist nicht völlig überraschend, wenn man sich das wirklich analysiert, wie viel Mythologie da drin steckt. Es ist eine Menge.
Was mich so ein bisschen wundert, worüber ich gerne mit dir reden würde, also es gibt ja dieses Computerspiel. Dazu muss man jetzt einfach mal sagen, es war insofern ein Gamechanger, in dem jetzt vor allen Dingen der dritte Teil, The Wild Hunt, Witcher The Wild Hunt, die haben jetzt nichts Neues gemacht, aber was sie gemacht haben, haben sie einfach in ein anderes Level geschoben. Mhm. Also die Art und Weise, wie diese Open World funktioniert, die Art und Weise, wie das Storytelling funktioniert. Also man hat plötzlich innerhalb von einem Computerspiel eine Qualität im Storytelling, die man eigentlich nur aus Romanen kennt. Mhm. Auch wie die Charaktere funktionieren. Also es hat alles plötzlich eine sehr, sehr hohe Tiefe. Wenn ich mir jetzt aber mal die Welt angucke vom Witcher, was jetzt einfach mal so die Elemente anbelangt, finde ich die jetzt nicht so super spektakulär. Also ich finde so die Witcher-Welt, das ist halt so Dark Fantasy. Da gibt es auch andere Beispiele dafür. Und die wurde als Grundlage von einem Computerspiel hinzugezogen. Aber was das Computerspiel ausmacht, ist ja im Prinzip, was der Computerspielproduzent gemacht hat. Ja, die hätten wahrscheinlich das gleiche Niveau auch bei Manta Manta erreicht. Ich sag's nur deshalb, weshalb es für mich so entscheidend ist, dass aufgrund des Computerspiels, was ein Open-World-Spiel ist, wo ganz viele Elemente plötzlich dabei sind, die es in Büchern wahrscheinlich so gar nicht gibt, Netflix sagt, wir produzieren eine Serie dazu. Also da gab's ja so ein Transformationsmedium zwischendrin, nämlich das Computerspiel.
Also mit Manta Manta stimme ich das nicht ganz zu. Also es wäre vielleicht auch möglich gewesen, das mit Herr der Ringe zu machen oder mit Stormbringer oder was auch immer.
Kann es mit allen von Sanderson machen.
Ja, zum Beispiel. Also wie gesagt, das Computerspiel basiert auf der Witcher-Welt. Es ist auch mehr Action. Also so viel Action, so viel Monster gibt es in den Büchern jetzt auch nicht, wie da gekloppt werden. Die Open World ist natürlich sehr sexy. Also die ganzen Elemente, die im Grunde genommen dieses Spiel ausmachen, sind natürlich, hätte man auch von woanders nehmen können.
Ja, der Soundtrack wäre total geliebt, hat ja nichts mit dem Buch zu tun.
Tatsächlich hat sich auch The Wild Hunt mehr verkauft als die Bücher, also aktuell sind so 40 Millionen, was ich weiß, bei Wild Hunt und bei den Büchern sind es 30 Millionen in 37 Sprachen. Was das Besondere halt an Witcher ist wirklich die Mühe, die sich Sapkowski gemacht hat. Das ist das eine, mit eben dieser Mythologie. Klar, dunkle Fantasy-Welt geht immer. Er hat es auf der anderen Seite auch geschafft, das von dem Action ein bisschen wegzuziehen. Es gibt sehr, sehr viel Intrigen, fern auch der Hauptcharaktere. Und die macht er auch so sehr gut. Es hat schon ein bisschen was von Game of Thrones. Und was wirklich auch noch besonders ist, ist natürlich seine Art zu erzählen. Die kommt in den Kurzgeschichten nicht ganz so raus, aber in der Pentalogie sehr stark. Er wechselt unglaublich oft die Perspektive. Das ist überhaupt nicht meins, das gebe ich ganz offen zu. Da gibt es, glaube ich, auch einen Perspektivenwechsel von Seiten der Katze. Rittersport macht sehr, sehr viel. Was keine literarische Kritik ist. Also das ist für mich einfach, ich habe es gerne, wenn so ein bisschen, sagen wir mal, immer von einer Person oder von überschaubarer Person ist und nicht aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, sehr viel retrospektivisch, also sehr viel spielt auch parallel, obwohl es 100 Jahre entfernt ist.
Das finde ich jetzt total interessant, weil es gibt eine Szene, ich glaube in der dritten Staffel von Witcher, da wird irgendein Typ geköpft und man sieht aus seiner Point of View, wie der Kopf auf den Boden fällt. Und dann vorne dran sein Körper hinüberfällt, wo ich mir gedacht habe, herrje. Also dem Thema kommt man auch noch, so Gewalt und Gewaltdarstellung, auch die ganze Beziehung zu Games of Thrones. Aber jetzt könnte ich natürlich ganz intellektuell sagen, naja, jetzt hat der Filmemacher sogar die Perspektive des Geköpften als Hinweis auf das Buch aufgenommen.
Es gibt ja immer wieder Perspektivwechsel, auch in der Serie. Zur Serie muss man sagen, die erste Staffel hält sich noch einigermaßen an die Bücher. Also gerade die Kurzgeschichten Letzter Wunsch und Schwerter Vorhersehung. Ab 2, 3 und 4 wird es eigentlich nur noch Switcher-Universum. Also da findet man immer wieder Dinge. Vierte Staffel ist ein bisschen mit Feuertaufe und so weiter.
Aber warum macht man sowas?
Das ist eine Sache, den muss ich wirklich den Drehbuchautor fragen. Vielleicht, weil es sich nicht gut verfilmen lässt. Sonst, wir haben das ja auch mal bei meinen Büchern gehabt. Wie könnte man die verfilmen? Und Film ist einfach ein anderes Medium als Buch. Und das ist eine Sache, die kann ich dir einfach nicht beantworten, weil ich nicht weiß, warum das gemacht ist. Ich denke, dass die Pentalogie zum Teil echt schwierig zu verfilmen ist, weil es zum Teil sehr weitschweifig ist, gerade was diese Intrigen betrifft. Und der erste Teil, also die erste Staffel, war ja sehr actiongeladen auch. Ja. Also da gibt es schon Monsterkloppen ein paar und so. Ich glaube, dass das eher der Anspruch ist, zu sagen, wir brauchen so eine klassische Fantasy-Serie, wo wir auch Schlachten haben und Monster töten und all diese Dinge. Und das ist so der Kompromiss.
Wir müssen da tatsächlich sogar einen Schritt zurückgehen.
Okay.
Soll heißen, Wild Hunt kam raus, war ein mega Erfolg. Mhm. Und Netflix hat sich überlegt, was ist noch ein viel größerer Erfolg? Der viel größere Erfolg ist ja momentan Games of Thrones. Soll heißen, Netflix hat Witcher 2017 in Auftrag gegeben. Die erste Staffel kam 2019 raus. Und oh Wunder, Games of Thrones ist 2019 ausgelaufen. Also man hat sich ganz genau überlegt, wie kann ich die Zielgruppe von Games of Thrones, wenn mich nicht alles täuscht, war es HBO. Ich glaube, es ist in Deutschland auf Sky gelaufen. Ich weiß gerade gar nicht, wo es überhaupt gelaufen ist. Mhm. Aber es gab, ich glaube, auf Sky tatsächlich den absoluten Versuch, die Zuschauer von Games of Thrones rüberzuziehen. Das sieht man an ganz vielen Punkten, wie die Serie gemacht worden ist. Ja, wie du eben gesagt hast, das Action-Level, das Gewalt-Level, das Level der sexuellen Darstellung in Staffel 1, das hat danach irgendwie eine ganz andere Wendung bekommen, also ist nicht mehr so explizit. Aber man wollte die Leute ansprechen, die Games of Thrones super fanden, jetzt da saßen und gesagt haben, oh, jetzt gibt's nichts mehr. Und darum hat man auch so ein bisschen geschaut, was könnte da reinpassen, so von den ganzen Büchern, die es gibt. Was ist vielleicht auch von der Lizenz nicht so teuer? Also Herr der Ringe haben wir ja gehört, ich glaube, was, 460 Millionen? Das wollte Netflix zu dem Zeitpunkt nicht ausgeben. Mhm. Und von daher hat man sich auf den kleinen, bisher nicht so bekannten polnischen Autor gestürzt, der jetzt nur durch die Computerspiele so einen Schub bekommen hat. Und wollte auf beiden Wellen reiten. Auf der Welle des Computerspiels. Interessant ist ja, dass die drei Hauptcharaktere in der Fernsehserie fast identisch aussehen, die Hauptcharaktere der Computerspiele. Mhm. Hätte man ja anders machen können. Ja, also jetzt nicht von der Frisur her, ne, dass der Witcher plötzlich rote Haare hat. Aber da hat man ja ganz klar auch noch versucht, die mit einzusammeln. Und das ist so ein ganz typisches Netflix-Vorgehen. Ja, wir wollen in erster Linie neue Kunden schaffen. Und das schafft man so, indem wir Leute aus anderen Medien rüberziehen oder von anderen Formaten.
Also ich kenne jetzt einiges, ich sage mal klassische Fantasy, Bücher bis zu den neueren Joe Abercrombie und Brandon Sanderson. Und was da wirklich massiv fehlt, ist Sex. Klar. Und es war natürlich auch eine Welle, es war ja nicht nur Game of Thrones, es war ja auch Spartacus und so, die ja sehr explizit Gewalt, sehr explizit Sexszenen darstellen. Und ich glaube, das haben die noch mitnehmen wollen. Das war jetzt gerade so eine Welle, es ist jetzt wieder ein bisschen abgeebbt. Aber das war so ein Ding, wo sich, glaube ich, Witcher am ehesten tatsächlich geeignet hat, wenn ich jetzt, also ich Netflix wäre und sagen würde, okay, ich brauche was, was irgendwie nah an Game of Thrones ist. Und Sex und Gewalt und gut aussehen, Hauptdarsteller, gut aussehen, Hauptdarstellerin, dann ist das mit die erste Wahl, die ich auch genommen hätte.
Mhm. Wobei ich tatsächlich auch so das Gefühl habe, dass der Witcher von dem Buch her schon mehr in sich gekehrt ist. Mhm. Und man versucht hat, den vom Charakter, das könnte auch so ein bisschen der Grund sein, was du eben angesprochen hast, Staffel 2 und 3 geht mehr vom Buch weg, den so zu gestalten, dass er filmischer wird. Also, dass er als Filmfigur besser wirkt. Also, die erste Regel im Film heißt ja immer Show, don't tell. Also eine Figur, die permanent philosophiert, ist keine gute Filmfigur. Mhm. Also er ist ja extrem wortkarg. Und aber auch wirklich Kompliment. Die drei Hauptdarsteller, also die sind alle drei super. Mhm. Also die sind optimal besetzt. Ich meine es auch gar nicht aufs Buch bezogen, sondern überhaupt ja von der Persönlichkeit. Auch wer Jennifer spielt, diese Anya, bla bla bla. Also ist ja so Halbinderin oder komplett Inderin, weiß gar nicht. Ist ein total interessanter Typ. Freya Allen sowieso. Die haben sie ja direkt von der Schauspielschule eingesammelt. Da sind wir wieder am gleichen Punkt wie bei Harry Potter. Du hast jemanden, der eigentlich relativ wenig Erfahrung hat in dem Filmbusiness und gibst dem die entscheidende Rolle oder ihr die entscheidende Rolle. Und man sieht von Staffel zu Staffel, wie sie auch als Schauspielerin wächst und besser wird. Und also finde ich einen totalen Glücksgriff. Aber sie sehen aus wie die Figuren in dem Computerspiel. Aber sie haben alle eine sehr körperliche, und zwar jeder auf seine eigene Art, und sehr filmische Variante oder so ein Teil. Also sie funktionieren einfach als Filmfiguren ganz gut.
Hast du die polnischen Filme gesehen und die polnische Serie? Es gab ja einen Film von 2001 und eine 13-teilige Serie aus 2003.
Nee, noch nicht mal was von gehört.
Ich habe es auch nicht besorgen können. Also ich habe mich echt gestreckt und geguckt, wo man das herkriegt. Weil Sapkowski war ja Berater auch. Also 2019, als dieses Dings war, Sapkowski Berater. Er hat sich halt immer mehr da jetzt davon ein bisschen, na ich sag mal, zurückgezogen, weil natürlich auch die Entfernung zu den Büchern immer größer geworden ist. Und jetzt kannst du mal reingrätschen in die Gerüchteküche, weil es gibt wirklich Leute, die sagen, die vierte Staffel hat Henry Cavill gemacht, weil eben genau das passiert ist.
Ja, das ist also was sehr professionell ist von allen. Es gibt keinerlei offizielle Statements dazu. Weder von den Schauspielerinnen noch von Seiten der Produktion. Ja, es wird dann gesagt, der Henry, der wollte Warhammer machen und hat die Staffel verlassen. Gerüchteküche sagen halt, er liebt das Buch, er liebt die Computerspiele und letztendlich hat sich die Serie zu weit davon entfernt. Man muss halt auch wirklich überlegen, wenn man so ein Ding baut, wenn man so ein Ding produziert. Und wir sind ja bei einer Serie, die irgendwann mal teurer war als Games of Thrones. Ja, kann ich nicht sagen, okay, in dem Buch gibt's 400 verschiedene Orte, die baue ich jetzt alle. Mhm. Also irgendwann muss ich sagen, ich habe diesen Witcher-Stützpunkt gebaut und den behalten wir jetzt in der nächsten Serie, weil das Ding war so teuer, egal ob es im Buch vorkommt oder nicht. Ja, wir müssen irgendwie unser Budget zusammenhalten. Also auf jeden Fall ist immer ein ganz entscheidender Punkt, wie viel Sets und wie viele Locations habe ich und was ist schon fertig und was muss noch neu hergestellt werden. Ich finde Witcher eh so ein bisschen seltsam, weil erstens ist es so, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass die nicht einheitlich im Stil sind. Also der visuelle Stil wechselt und normalerweise hast du ja so ein Lookbook. Also machst, bevor du so eine Serie drehst, ein Buch, da machst du 400 Bilder rein und sagst, so sieht es aus. Und entweder war das irgendwie kunterbunt und die haben immer was anderes gemacht, oder irgendwie, irgendwann haben sie mal den Faden verloren. Dann hättest du im besten Fall auch sowas wie einen Signature-Style. Also es heißt, irgendjemand zappt auf die Serie und sieht sofort, was Witcher ist. Ja, weil der Look halt sehr speziell ist, was die Kontraste, die Farben anbelangt. Also das Erste, was mir bei Witcher aufgefallen ist, war Fluch der Karibik. Also zweiter Teil, wo es dann dieses Piratendorf gibt. Diese extremen Blautöne mit den extrem roten Feuern, Fackeln, Lichtpunkten. Mhm. Also das haben die nicht erfunden. Es ist auch irgendwie so ein bisschen, wo du denkst, aha, das haben sie von da genommen, das haben sie von da genommen. Also was wollten sie überhaupt? Also der visuelle Stil, den finde ich so ein bisschen, ja, also er ist nicht schlecht. Er ist zum Teil, also zum größten Teil hochprofessionell gemacht. Aber dann hast du wieder so Szenen, wo du denkst, boah, ist das Schülertheater irgendwie Frankenthal oder was? Oder siehst da hinten haben so Scheinwerfer, die so ein bisschen durchblitzen. Also ganz komisch. Also mir fehlt da so ein bisschen die gesamte einheitliche visuelle Linie.
Mhm. Wie ist denn so wie kommt ein Witcher so an, sagen wir mal, von der finanziellen Sache? Staffel 5 wird wohl die letzte sein, wenn ich es richtig verstanden habe. lohnt sich, hat sich's gelohnt? Der Ausflug über Game of Thrones war ja ein ziemlicher Brecher, ne?
Naja, als erstmal finanziell muss man jetzt mal so ein paar Sachen so vielleicht erklären. Also Witcher ist zum großen Teil zum Beispiel in Ungarn gedreht worden. Und wie fast alle europäischen Länder, bis auf Deutschland, gibt es in Ungarn ein Filmfinanzierungsrücksteuerbezahl-Blabla-Programm. Also soll heißen, wenn du, man nennt es den sogenannten Ländereffekt, da muss man immer gucken, was jedes Land sich erwünscht. Aber es geht halt einfach darum, du gibst in diesem Land Geld aus und dafür gibt dir der Staat Geld zurück. Also in Form von, also im Fall von Witcher, 30% Cash auf die Kralle. Also wenn die 10 Millionen in Ungarn investieren, kriegen sie 3 zurück. Ja, Ländereffekt heißt dann aber, es muss in Ungarn gedreht werden. Deshalb war das Hauptstudio in Ungarn. Es müssen ungarische Mitarbeiter vor Ort sein. Ja, das könnte Regie sein. Das macht eine große Produktion nicht, dass du irgendeinen dann nimmst, der halt irgendwie nur ungarische Folklore bisher gedreht hat. Aber das können auch die ganzen Bühnenarbeiter sein. Das kann Maske etc. Ja, du musst halt dieses Geld, was du musst du definitiv in Ungarn ausgeben, dass es auch in Ungarn versteuert wird. Ja, und jetzt sagen, naja, der Henry, der kriegt halt 10 Millionen Gage, die tut er in England versteuern. Ja, also insofern, das ging schon ganz am Anfang von Netflix los mit House of Cards. Da haben die angefangen, schon bei der ersten Serie zu gucken, in welchem amerikanischen Bundesstaat drehen wir jetzt die Serie, um irgendwie Geld zurückzubekommen. Da sind sie wirklich ganz gut drin. Deshalb muss man die Produktionsbudgets immer mit vielen Fragezeichen versehen, weil die Produktionsgesellschaften selbst sind dann die Meister, von Land zu ziehen bei so einer großen Produktion und die Fördertöpfe abzugreifen. Mhm. Also wenn die sagen, kostet 16 Millionen pro Folge, heißt das nicht, dass sie 16 Millionen bezahlt haben. Vielleicht zum Tag X, aber zum Tag Y kriegen sie dann 8 zurück. Ja, deshalb müssen wir darüber gar nicht reden. Netflix hat immer nur ein Ziel, Neukundengewinnung. Also man muss sich einfach mal auf dem Aktienmarkt die Quartalsgespräche angucken. Also die Aktie hängt eigentlich immer daran, wie viele neue Abonnenten hat Netflix und wie viele Abonnenten haben sie verloren. Das war auch lange Zeit bei Disney ein großes Problem, weil Disney macht jetzt sein Geschäft nicht nur mit Filmen, ja, sondern auch nicht nur mit dem Fernsehsender, sondern auch mit Vergnügungsparks. Ja, also die erste Priorität bei Netflix ist Neukundengewinnung. Deshalb macht es eigentlich auch gar keinen Sinn, so eine Serie wie Witcher über 10 Staffeln auszubreiten, weil die Neukunden gewinnst in der ersten Staffel. Mhm. Du brauchst halt, und ich glaube, bei Netflix war das tatsächlich der Fall, so das Leuchtturmprojekt. Also Witcher war auch das Projekt, wo Netflix gesagt hat, schaut mal, wir machen so ein riesen Ding wie Games of Thrones. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Levels an Produktionsbudgets. Das war das Vorzeigeprojekt. So, und das läuft jetzt aus. Die haben ja noch Stranger Things, was mit Sicherheit nicht so groß geplant war und von hinten das Feld aufgeräumt hat. Ja, drum bist du nicht mehr auf so einen Witcher angewiesen. Ich finde, so ein Schauspielerwechsel ist eh was ziemlich Schwieriges. Das funktioniert im Fall von James Bond ganz gut. Aber James Bond ist auch was, wo alle paar Jahre mal ein Film rauskam. Das kannst du so als isoliertes Medium sehen. Aber Witcher ist ja eine fortführende oder fortlaufende Serie. Da ist es schwierig. Sie machen aber den Anfang von Staffel 4 extremst intelligent und geschickt. Also da muss ich auch wieder sagen, Hut ab. Ich weiß nicht, hast du es gesehen,
ja, ja,
wie der neue Witcher eingeführt wird? Ja, es gibt erstmal die Behauptung, der neue ist der alte, indem die vierte Staffel wie die erste anfängt. Ja, dann kommt das Mädchen dazu und so weiter. Also sie haben das Beste draus gemacht, sagen wir mal so.
Also ich persönlich finde es jetzt auch nicht so tragisch. Ich bin ein Gewohnheitsziel, vielleicht liegt es daran, dass ich Cavill sehr mag. Ich finde, er hat es besser gemacht, aber ich glaube, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ich bin auch jetzt so ein Die-Hard-Witcher-Fan, dass mich das jetzt irgendwie umbringt. Aber wie gesagt, ich finde auch, dass sie es gut gemacht haben. Es ist die Frage, was gelaufen ist. Wir wissen es nicht. Ja? Vielleicht wollte er mehr Geld, vielleicht, keine Ahnung, gab's Zoff. Wir wissen es nicht. Also der Punkt ist, die Idee, das weiterzumachen, ist gut. Bis zur fünften Staffel. Man hat in der dritten ja auch ein paar Sachen offen gelassen, die schwierig gewesen wären, wenn man es jetzt einfach zugemacht hätte. Ich finde auch, dass es gut gemacht ist, aber es wäre besser gewesen, man hätte es mit Cavill durchgezogen. Aber klar, jetzt kommt der Highlander raus. Da ist er jetzt drin. Das Warhammer-Projekt ist sozusagen sein Lebensprojekt oder Leidenschaftsprojekt. Und da muss man mal gucken, in was für eine Richtung das geht.
Ja, aber da könnte ich ihn auch unterstützen. Ja, also da könnte man durchaus mit einsteigen in das Warhammer-Projekt.
Ich bin gespannt, weil Warhammer 40k ist schon krasse Scheiße. Ja? Also ich bin mal gespannt, ich will ja jetzt nicht abdriften, ob das so ein Erfolg wird, weil das ist wirklich, glaube ich, die Zielgruppe eine sehr geringe. Da wird Henry Cavill als Hauptdarsteller natürlich einiges ziehen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel Highlander oder auch Witcher ein größerer Erfolg am Ende sein wird. Lass mich aber auch gerne eines Besseren beraten. Lass uns mal in 2 Jahren wieder drüber reden oder so.
Ja, schwer zu sagen, weil im Prinzip Witcher von dem Computerspiel hätte es jetzt auch gesagt, okay, totales Nischenprodukt. Ja, und das Warhammer 40k-Universum ist schon sehr spannend. Man muss sich einfach gucken, was er sich da rauspickt oder Amazon. Ja, aber auf jeden Fall, um da mal die Kurve zu ziehen. Ja, also die Serie ist solide gemacht. Mhm. Die ist auch spannend und unterhaltsam. Ich finde jetzt nicht, dass es der große Wurf ist, muss ich ehrlich sagen. Ich finde alle 3 Hauptdarsteller überragend. Das zieht sich natürlich dann durch den ganzen Cast. Ja, also auch, was dann die Ebene drunter ist. Was mir noch aufgefallen ist, was auch zum Beispiel ganz spannend ist, in Staffel 4 wird ja, wie heißt der, Regis, der Vampir, Regis heißt er, oder? Mhm. Eingeführt, ist gespielt von Lawrence Fishburne. Mhm. Genau. Und im Buch ist ja gar nicht genau definiert, also wie sieht denn der aus? Mhm. Und da sind wir wieder ganz bei so einem typischen Filmthema. Es ist halt sehr explizit, ja. Man entscheidet sich für ein dunkelhäutiger oder einen schwarzen Schauspieler. Ja, und der hätte auch anders sein können. Mhm. Und im Buch kann man es offen lassen. Also das ist immer so der schwere Punkt, wenn ich irgendwas transferieren will. Nehmen wir an, im Buch steht eine wunderschöne Frau und dann muss ich die besetzen. Was soll denn das sein? Wunderschöne Frau, ja. Ist sie jetzt blond? Ist sie rothaarig? Ja, wenn die mir gefällt, muss nicht unbedingt dir gefallen. Und hier sieht man halt, wie man dann in Witcher plötzlich irgendwelche Sachen setzen muss. Man kann jetzt nicht sagen, das kann sich der Zuschauer vorstellen, weil genau den Schauspieler, den ich besetze, der wird es dann auch sein. Im Computerspiel kommt er ja auch vor. Da ist er interessanterweise, sieht er ganz anders aus. Ja, eher, also er ist auf jeden Fall ein Weißer und hat aber auch so weiße Haare mit Strähnen und. Also ganz anders. Also die haben genau den gleichen Punkt. Also wenn du von der Literatur in visuelles Medium wechselst, klingt jetzt zwar total banal, aber irgendjemand muss ja dann die Entscheidung treffen, wie sieht die Figur aus. Das gilt aber auch, wir hatten es bei Harry Potter, wie sieht dieses Schloss aus. Mhm. Ja, und das Schloss kannst du dann gleich copyrightrechtlich schützen lassen. Das sieht dann halt so aus, wie es sich die Produktionsfirma gedacht hat. Und das ist jetzt ab jetzt das Harry Potter Schloss. Ja, dieser Transfer ist mitunter nicht so einfach, weil natürlich dann viele Leute sagen, ja, so habe ich mir aber nicht vorgestellt. Und da mache ich nochmal die Kurve zu Witcher, wo ich denke, wenn sie die jetzt anders gemacht hätten wie im Computerspiel, ja, also der ist ja schon im Buch als weißhaariger Mann beschrieben, vom Alter auch. Aber wenn er da ganz anders aussehen würde, der Geralt, wie im Computerspiel, dann hätte es richtig Stress gegeben. Bin ich mir absolut sicher.
Also wie gesagt, ich denke, bei Lawrence Fishburne ist halt eher so eine Sache, cool, wir können Lawrence Fishburne haben. Nehmen wir doch einfach Lawrence Fishburne, ja.
Ah, ja?
Also er spielt es ja auch super stark. Das ist eine Diskussion, von der ich jetzt halt auch nicht weiß, was das bringt. Wir haben die Diskussion bei Harry Potter, ja, von der neuen Serie, die jetzt auch mit Schwarzen besetzt wird, obwohl die relativ klar als weiß beschrieben haben. Wir haben das mit Helena von Troja jetzt beim kommenden Film. Ich kann dir jetzt ganz ehrlich nicht sagen, ob das jetzt einfach nur Empörung ist oder wirklich eine Auswirkung hat. Also bei mir ist immer die Frage, ist es ein guter Schauspieler oder nicht? Ja.
Nee, also darum ging es mir gar nicht. Mir geht es überhaupt nicht um die Hautfarbe, sondern mir geht es einfach darum, du musst jetzt eine Setzung machen. Ja, da steht irgendwas im Buch, was relativ offen ist, aber in einer Serie oder in einem Film musst du dich für irgendwas entscheiden. Mhm. Ja, egal, ob das ein Chinese ist oder ob du dann die Figur von einer Frau spielen lässt oder wie auch immer. Ja, könnte ja zur Not auch noch sein. Ja, sondern du musst plötzlich sehr explizit werden und kannst nicht mehr sagen, naja, er hat einen langen Umhang an. Also jetzt musst du halt wissen, wie er aussieht. Langer Umhang ist halt zu offen.
Ich glaube nicht, dass das wirklich eine Rolle spielt. Ich glaube, dass der Shitstorm immer groß ist. Aber wir haben es ja bei Dracula gehabt, mit der Dracula-Verfilmung. Wir haben es gehabt bei Herr der Ringe. wo halt die Frau Rollen, Männerrollen übernimmt im Grunde genommen, Liv Tyler. Also das sind so Dinge, wo ich glaube, dass auf der einen Seite dieser Shitstorm, der ist da, der ist zum Teil relativ groß, aber ich glaube, dass es am Ende gar keinen Unterschied macht. Das ist meine aber das kann ich weder belegen, das ist einfach nur ein Eindruck.
Ist klar, es geht halt um Erwartung und das hat man schon früher bei Unendlicher Geschichte gehabt. Ja, ist auch Michael Ende gesagt hat, ja, so habe ich mir Atreo nicht vorgestellt. Atreo ist ein grünes Pflanzen-Blabla-Wesen oder irgend sowas, ja, und jetzt sieht er aus wie ein Junge. Ja, also Erwartung und Erfüllung oder Nichterfüllung von Erwartungen. Ja, den Twist hast du immer, wenn es um Buchverfilmung geht. Habe ich mir die Figur so vorgestellt und wenn die Produktionsgesellschaft es schafft, sie zu treffen, wie zum Beispiel im Fall von Twilight, ja, dann klatschen alle in die Hände und sagen, ja, das ist Bella, das ist bla bla bla. Und wenn man an anderer Meinung ist, dann schießt man aus allen Rohren. Ich sag nur, die Produktionsgesellschaft oder der Regisseur oder Casting, die haben tatsächlich den Punkt, dass sie jetzt nicht mehr sagen können, ist egal, wie er aussieht, sondern sie müssen sich für irgendwas entscheiden. Und mit der Entscheidung gehen sie dann halt ins Rennen. Aber um nochmal auf einen anderen Punkt einzugehen, wo auch wieder das Computerspielelement oder total im Mittelpunkt steht. Es ist extremst interessant, wie sehr die Witcher-Brettspiele durch die Decke gegangen sind. Also die drei großen Brettspiele, also Witcher, The Old World, dann Pfad des Schicksals, heißt das mittlere. Und was jetzt letztes Jahr ins Crowdfunding kam, war The Old World, aber als Legacy-Spiel. Die sind extremst erfolgreich gewesen. Und zwar in dem Fall gab es auch eine Kooperation mit dem Computerspielhersteller. The Old World spielt tatsächlich vor der Witcher-Saga, deshalb kommt Geralt gar nicht vor. Und ich müsste jetzt lügen, aber es wurde, glaube ich, so mit um die 6 Millionen gefoundet.
Wann waren das? Also
23.
Also deutlich nach Serienstart.
Deutlich nach Serienstart. Ich glaube 23, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wurde es quasi ins Rennen geschickt und das war damals schon ziemlich viel Geld. Und das Spiel ist vom Spiel her nicht der große Wurf, würde ich es mal behaupten. Deshalb muss es tatsächlich am Thema und am Titel liegen. Das Legacy-Spiel, also es baut quasi auf die Old World auf. Du bist ein Witcher, es gibt noch die ganzen vielen anderen Schulen. Du kannst zu einer Schule gehören. Du kannst dann auch irgendwie in diesem Land rummarschieren und du jagst Monster und dafür kriegst du quasi Siegespunkte. Für jedes Monster, was du erlegst, kriegst du einen Siegespunkt. Du kriegst aber auch einen Siegespunkt, wenn du gegen Witcher kämpfst. Das haben wir erstmal blicken müssen, weil wenn du nicht gegen andere Witchers kämpfst, dann spielst du irgendwie monatelang. Also es zieht sich und zieht sich und zieht sich und so nach 3 Stunden kommst du dann mal so langsam in die Gänge. Ja, also ich weiß nicht, wie oft ich es gespielt habe, vielleicht 3 Mal. Wir haben es kein 1 Mal fertig gespielt. Ich würde mal schätzen, du brauchst zwischen 4 und 6 Stunden oder noch mehr. So, deshalb ist es irgendwie schon mal seltsam, dass so eine Art von Spiel so einen großen Erfolg hat. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Fanbase einfach nach neuem Material gafert. Soll heißen, das Spiel, was dann später kam, nämlich das Pfad des Schicksals, das spielt tatsächlich die Geschichten nach, die man aus den Büchern kennt. Und es war bei weitem nicht so erfolgreich. Es hat so 1,2 Millionen eingenommen. Und jetzt kam letztes Jahr dieses Legacy-Spiel, also was heißt, wir spielen es als Kampagne und alles baut aufeinander auf. Und im besten Fall triffst du Entscheidungen, die unumkehrbar sind, weil du Sachen auf den Spielplan klebst, Material zerstörst und so weiter. Wurde mit über 10 Millionen Euro gefoundet. Das ist mal ein Wort für ein Brettspiel, ja. 10,8 Millionen dafür, dass es jetzt das Ganze nochmal gibt. Also dieses Spiel, was so etwas zähflüssig war, gibt es jetzt als noch zähflüssige Variante, indem du es halt endlos spielst. Auch wahrscheinlich wieder ohne Geralt und Co., sondern in der Zeit vor Geralt, nämlich in der alten Welt. Und da merkst du halt ganz klar den Bezug zu den Computerspielen. Und das basiert zwar auch wieder auf den Büchern, aber der Bezug zum Computerspielen ist da ganz stark hergestellt. Ich glaube sogar, wie heißt es, CD Projekt Red oder so irgendwie.
CD Projekt Red ist die Firma, genau.
Genau, die stehen sogar mit auf der Packung drauf. Ja, also mal, auch hier versucht man die Zielgruppe der Computerspiele rüberzuziehen. Und dann haben die so ein Brettspiel wo sie dann denken, okay, das hat jetzt erstmal 50 Seiten Anleitung oder so. Also es ist ganz anders wie Harry Potter, was wir bisher hatten, was so in dem, DM-Markt-Universum vor sich hinbrütet. Ja,
ja, logisch.
Wo man wirklich versucht, Gelegenheitsspieler zu erreichen. Ist das ein Spiel, wo du auch locker mal 300, 400, 500 Euro hinlegen kannst, bis du alles zusammen hast? Ich habe es gar nicht geguckt, was der All-In-Pledge kostet, aber bestimmt 400, 500 Euro, weil es ja noch 3 Erweiterungen gibt. Dann gibt es da noch Miniaturen, da gibt es noch dies und das. Also das spricht irgendwie Hardcore-Gamer an.
Ja gut, ich meine, gucken wir mal her, woher das alles kommt. Wir haben 40 Millionen verkaufte Kopien von The Wild Hunt mit der 3 Computerspiel. Wir haben 30 Millionen verkaufte Bücher in 37 Sprachen. Und Witcher ist knallharte Fantasy. Also nicht, was heute irgendwie der romantische Vampir oder der romantische Werwolf oder irgend sowas schon als Fantasy bezeichnet hat, sondern volle Breitseite mit Zwergen, Elfen, mystischen Figuren, toten Teufel, Magie, das kracht. Also das heißt, der Mainstream liest das nicht. Mhm. Das heißt, sowohl bei dem Computerspiel wie auch bei den Fantasy-Büchern sind das mehr oder weniger Nerds. Ja. Also muss man ehrlich sagen. Und dann ist das ein Volltreffer. Es gab auch ein Rollenspiel, das wurde parallel quasi produziert. Das kam schon im August 2018 raus, also vor der Serie noch. Ist relativ gut gemacht. Also du kannst alle bekannten Charaktere spielen, Life-Pass-System, bla bla bla. Sehr tödliches Kampfsystem, was auch gut passt. Und die haben auch noch weitere Bücher gemacht. 5 Stück, soweit ich weiß. Und auch da wurde relativ stark auf diesen Markt konzentriert. Es ist jetzt kein Riesenerfolg wie die allermeisten Rollenspiele, die zum Film oder zur Serie kommen. Aber es ist relativ gut gemacht und es ist relativ lange auch noch produziert worden. Daher glaube ich, war von vornherein der Plan zu sagen, okay, wir nehmen, gehen weg vom Mainstream, weil die Leute, die Harry Potter lesen, werden wahrscheinlich nicht Witcher lesen, natürlich gibt es da Überschneidungen. Aber Harry Potter, würde ich sagen, wenn das irgendjemand erzählt, sagt, die meisten, oh, kenne ich oder habe ich gehört. Bei Witcher würde ich in so einem normalen, von der Fantasy-Szene weg, eher sagen, das kennen die allerwenigsten.
Aber findest du, dass das Rollenspiel sich sehr aufs Computerspiel bezieht? Also von dem Visuellen?
Es bezieht sich zumindest soweit nicht auf die Serie, weil es wirklich neu gezeichnet ist. Da habe ich jetzt nicht geguckt, wie stark ist das Rollenspiel verbandelt mit dem Computerspiel. Also auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen. Aber es ist eher eigenständig. Es ist so, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt nicht wie jetzt zum Beispiel bei Herr der Ringe. Wir schnappen uns jetzt 200 Bilder aus der Serie, knallen die da rein und hauen irgendwie ein komisches System rein, weil wir sind in 2 Jahren das E-Blatt. Also von dem, was die Leute sich Mühe gegeben haben, bei Witcher ist es ein sehr, sehr gutes Spiel. Es ist wahrscheinlich wie bei dir mit dem Brettspiel. Es trifft die Szene sehr gut. Also man kann es gut spielen. Es ist genau das, was ich erwarte. Alles drin, was ich haben will. Also von dem Standpunkt, da hat sich jemand was dabei gedacht und hat nicht irgendwie so ein, oh, das nehmen wir an, noch mit Projekt gemacht.
Okay, jetzt mache ich mal noch ein anderes Fass auf. Weil wenn wir über Witcher reden, wenn wir über das Computerspiel reden, den Game-Changer-Effekt, dann müssen wir tatsächlich auch noch über Tainted Grail reden. Hast du es jemals gehört, Tainted Grail?
Ich kenne nur Tainted Love, ist das ein Lied?
Nee, ich muss mal überlegen, Tainted Grail müsste auch 2019 rausgekommen sein, ist von Awoken Realms, ist insofern wichtig, weil Awoken Realms ist ein polnisches Studio. Und die haben mit Nemesis im Brettspielbereich so den ersten wirklichen Kracher gelandet. Ja, das erste Spiel, wo wirklich allen so die Fresse runtergefallen ist und die gesagt haben, okay, es heißt nicht Aliens, aber du fühlst dich wie ein Aliens. Sie haben es perfekt geschafft, die Atmosphäre einzufangen, aber halt in Form von Strategiespiel. Du bist im Raumschiff, musst überleben, in der Kapsel entfernen, ankommen oder dich einfrieren lassen. Genau die Nummern wie ein Alien. Ja, du kannst Verräter sein, etc., etc. Und dann haben sie Tainted Grail rausgebracht, wo wir an dem gleichen Punkt sind wie bei Witcher. Nämlich, dass man plötzlich ein Storytelling in einem Brettspiel hat, wo alle denken, die meisten Romane haben nicht die Qualität. Mhm. Was dann dazu führte, dass viele Menschen das Brettspiel gar nicht mehr gespielt haben, sondern haben nur noch die Geschichte quasi erleben wollen. In dem Brettspiel hast du viel Ressourcenmanagement. Das haben dann so viele Spieler übersprungen, weil es ihnen so blöd war, weil sie immer wissen wollten, wie die Geschichte weiterging, dass das Game-Studio eine Version 2.0 rausgebracht hat, die dann ein paar Jahre später ausgeliefert wurde, oder auch halt ein Update-Pack, wo du quasi das Spiel mehr oder weniger überspringen kannst und nur die Geschichte leben kannst. Mhm. Und Tainted Grail ist insofern interessant. Die Welt ist eigentlich die Artus-Sage, aber in einer ganz, ganz üblen Version. Also Artus ist schon tot, Avalon ist verseucht, der Gral ist kein Heilsbringer mehr. Dann kommen wir wieder zu Galahad, ja, der spielt auch eine entscheidende Rolle, taucht aber nie auf, weil, was wir ja vorhin nicht erwähnt hatten, Galahad ist ja der Ritter der Tafelrunde, der absolut reinste ist, der tugendhafteste, ja, der absolut unantastbare. Und in der Welt von Tainted Grail sagt das letztendlich aus, die Unschuld hat hier keinen Platz mehr. Die Welt ist so dreckig und so im Eimer, für diesen Galahad ist kein Platz mehr. Ja, und bei Witcher ist es ja ähnlich, weil er ja Ciri in eine andere Welt überführt. Ja, der Mythos von, wir haben es ja schon gesagt, von Witcher endet und wir gehen in den Mythos von Artus über. Während in Tainted Grail ist der Mythos von Artus einfach im Arsch. Ja, das ist so kaputt. Und das Spannende finde ich, es gibt nirgends eine offizielle Beziehung zu Witcher. Aber die Welt ist sehr ähnlich, sehr düster. Die Helden sind auch keine Helden. Also was ich an der Geschichte wirklich super finde, die Helden sind losgeschickt worden und kamen nicht zurück. So, und jetzt kommt so die zweite Klasse ran. Das sind dann die Spieler, ja. Die übrig geblieben sind, die müssen jetzt gucken, wer sind die Helden. Und da, finde ich, sind halt so viele indirekte Bezüge zu Witcher. Also man kann keiner erzählen, dass ein polnisches Studio, was ein Fantasy-Spiel macht, was auf der Gralsage oberflächlich beruht, aber eine Welt von der Düsternis, wie die Welt von Witcher ist, nicht Witcher gelesen hat und nicht Witcher kennt.
Ja, wie gesagt, es gab auch ein Rollenspiel 2001, das heißt Wiedźmin Grawiot Brasny aus Polnisch. Also das hat schon Wellen geschlagen in Polen. Ja. Wir haben den polnischen Spielfilm von 2001, denkt dran. Wir haben eine 13-teilige Fernsehserie von 2002. Also ich denke, dass, so wie ich auch Sapkowski bei der Lesung, wo ich mal verstanden habe, ist er einfach der erfolgreichste Fantasy-Autor mit weitem Abstand aus Polen. Ja. Er kann es mit den Großen nicht aufnehmen, aber er ist schon ziemlich nah dran. Also ich glaube, dass das eine ziemliche, vielleicht vergleichbar mit der unendlichen Geschichte in Deutschland oder so, dass das jedes Kind in Polen kennt.
Vielleicht noch eine Kurve zum Anfang. Hat er nach Witcher noch irgendwas gemacht, was interessant wäre?
Er hat, also ich kenne Kreuzweg der Raben noch, das ist von letztem Jahr, das spielt die Jugend Geralds als Hexer.
Aber wäre auch Hexer. Also hat er was ganz anderes mal gemacht, wie noch, keine Ahnung, ein Manta Manta geschrieben oder so?
Ich kenne jetzt nichts, da habe ich mich gar nicht drum gekümmert, weil unser Thema heute Witcher und nicht Sapkowski ist. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es halt Kreuzweg der Raben noch gegeben hat, wo er einfach nochmal, ich würde sagen, er hat Geld abgezogen. Vielleicht finde ich es auch gut, die Jugend von Geralt darzustellen, wie er halt zu einem Witcher geworden ist. Aber das ist so eine Sache. Aber der Zyklus ist abgeschlossen mit der Pentalogie, mit den zwei Kurzgeschichtenbänden davor und halt eben jetzt noch die Jugend. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel.
Na gut, dann warte mal letztendlich auf die letzte Netflix-Serie, um zu sehen, wie Ciri ins Wasser geht oder aus dem Wasser kommt. Oder wie sie es umsetzen, wie auch immer.
Wie gesagt, das hat damit zu tun, was mit Geralt und Yennefer passiert. Ich will das Ende jetzt aber nicht erzählen. Es dürfte interessant werden, ob sie das Ende machen, ob sie den Übergang zur Artus-Saga machen. Ich finde das Ende relativ elegant. Es ist aber halt, und das ist die Kritik, ein relativ offenes Ende. Ja, man kann da jetzt schon einiges reininterpretieren. Jetzt gar nicht bei Ciri und Galahad, sondern gerade bei Geralt und Yennefer. Daher finde ich es trotzdem, wenn ich jetzt eine epische Saga schreiben würde, würde ich, glaube ich, eher zu so einem Ende neigen, als, keine Ahnung, alle tot oder alle am Leben.
Mhm. Ja, dann hat er ja wohl was richtig gemacht.
Von meiner Seite, ja, ist ein großes Werk, ist ein gutes Werk. Es ist, wie gesagt, durch die vielen Sprünge nicht leicht zu lesen manchmal. Aber die Bücher sind gut, vor allem die Kurzgeschichtensammlung. Ich finde, die Serie haben sie gut umgesetzt. Das ist meine Meinung. Das Rollenspiel ist eine gute Sache. Die Brettspiele sind ja auch auf ihre Art und Weise gelungen. Wir haben ein hervorragendes Computerspiel. Daher können wir sagen, das ist jetzt schon ein Universum, was wirklich auch ein gutes Universum ist und was in allen Bereichen wirklich gut umgesetzt wurde.
Genau. Da ist für jeden was dabei. Für Brettspieler, Rollenspiele, Computerspieler, Fernsehfans, Bücherfans. Da haben wir doch heute mal ein Thema, was durch die Bank weg positiv zu bewerten
was
ist.
Was alle glücklich macht.
Dann
vielen Dank, Marc.
Auch dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert im Tonstudio Schraubfabrik in Mannheim, dem Tonstudio für Recording, Mixing und Mastering.